Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Norwegen steht unter Schock. Die Wahnsinnstat des Anders Behring ist und bleibt unverständlich, grausam und außerhalb jeder Vorstellungskraft. Aber der Massenmörder hat seine Tat minutiös geplant, begründet und auch gerechtfertigt mit dem Gedankengut rechtsnationaler extremer Parteien und Gruppierungen. Über die Wirkung solcher rechtsnationaler extremer islamfeindlicher Positionen diskutieren heute live unter der Leitung von Christoph Keller der Politologe Thomas Wittmer von der Universität Zürich, Ingrid Meissel-Orebo, Skandinavien-Expertin der NZZ, sowie Hans Stutz, Experte für Rechtsextremismus.
Ingrid Meissel-Orebo, Sie sind uns aus Stockholm zugeschaltet. Sie sind NZZ-Skandinavien-Korrespondentin. Gestern hat es in Oslo große Demonstrationen gegeben. Wie viele Immigrantinnen, Immigranten, Muslime, Musliminnen waren denn an diesen Demonstrationen anwesend?
Ja, man kann sagen, das Straßenbild war sehr gemischt. Man hat einen Spiegel der Bevölkerung gesehen. In Oslo beträgt der Ausländeranteil ungefähr 25%. Und ich würde sagen, man hat diese Mischung auch im Straßenbild gesehen. Gleichzeitig kann man sagen, diese Manifestation galt den Opfern.
Thomas Wittmer, Sie sind Politologe und Experte in Sachen Rechtsextremismus in der Schweiz. Sie sind Mitautor am NFP 40+, das ist das nationale Forschungsprogramm zu Rechtsextremismus, Ursachen und Gegenmaßnahmen. Thomas Wittmer, meine Tochter hat mich gefragt nach diesem Anschlag, ob dieser Anschlag überall hätte passieren können.
Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, ja. Also in anderen skandinavischen Staaten hätte das ebenso passieren können, auch in anderen europäischen Staaten und nicht zuletzt auch in der Schweiz. Es ist nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft weitere solche Vorfälle an unterschiedlichen Orten passieren könnten.
Hans Stutz, Sie sind Autor und Kenner der nationalen und internationalen Szene der Rechtsextremen. Sie führen einen Blog, eine Homepage, haben verschiedentlich publiziert. Hat Sie diese Art von Gewalt und diese Art von irrsinniger Gewalt, wie wir sie in der Tat dieses Anders Behring Breivik erlebt haben, überrascht?
Natürlich hat mich das sehr überrascht, aber musste dann auch feststellen, dass verschiedene Themen, die Herr Breivik aufnimmt, eben im internationalen Diskurs sowohl der rechtsnationalen oder der nationalkonservativen oder aber auch der Rechtsextremen aufgenommen werden. Allerdings ist auch zu sagen, dass der Täter eine neue Form von Rechtsextremismus darstellt. Es ist das erste Mal, dass ein Rechtsextremist explizit Antisemitismus ausschließt und sagt, er verteidigt das jüdisch-christliche Europa.
Und darüber werden wir dann im Verlauf der Sendung diskutieren. Nun aber zuerst mal zurück nach Norwegen. Nochmal zu Ihnen, Ingrid Meissel-Orevo. Sie haben vorhin geschildert, wie gestern diese bunte Demonstration in Oslo vonstatten ging. Wie ist denn aber die Stimmung in Norwegen im Moment ganz allgemein?
Die Betroffenheit ist immer noch enorm groß. Der erste Schock hat sich gelegt, der Alltag kehrt langsam zurück, aber diese Tragödie trifft die ganze Bevölkerung und man hat gestern auch gemerkt, die Wut kommt auch. Es ist eine Wut auf einen der eigenen Leute, der die Nation angreift.
Ein Anschlag auch auf die Idee eines Norwegens, die Idee einer offenen Gesellschaft.
Genau, genau.
Nun ist es ja so, dass gestern Anders Behring Breivik hätte ein Manifest vorlesen wollen. Das wurde ihm verweigert. Trotzdem nehme ich an, auch die norwegische Gesellschaft möchte mehr wissen, möchte genauer wissen, in welchem Umfeld dieser Täter denn eigentlich agiert hat. Wie weit ist man da in Norwegen?
Dadurch, dass der Täter ein sehr ausführliches Tagebuch geschrieben hat, er hat ein Video gemacht, es wurden Spaltenmeter über ihn geschrieben, sein Bild hat man über die ganze Welt gezeigt. Dadurch besteht bereits ein ziemlich gutes Bild über die Ideen dieses Mannes. Aber es sind natürlich noch sehr, sehr viele Punkte offen und es ist ganz verständlich, dass man versucht zu verstehen zu können.
Dieses Verständnis, Hans Stutz, Sie sind ja der Experte in Sachen Rechtsextremismus. dieses Verständnis ist ja nicht ganz einfach in diesem Fall. Sie haben schon darauf hingewiesen, weil dieser Täter einerseits sich ein Stück weit stark stilisiert hat, sich aber auch stilisiert hat in einer ganz neuen Form, in einer ganz anderen Form von Extremismus.
Das ist so, aber er hat natürlich eigentlich auch viele Ideologiefragmente aufgenommen, die bereits bekannt sind. Was seine Muslimfeindschaft betrifft, ist das in Details zwar verschieden, aber in den Hauptlinien identisch mit dem, was eben die rechtsnationalen Muslimfeinde sagen, ob das jetzt die Fortschrittspartei ist oder ob das Gerd Walters Partei ist oder die FPÖ in Österreich oder in der Schweiz die SVP. Was er dann aber, wo er sich dann an den traditionellen rechtsextremistischen Gedankengut angeeignet hat, ist eine Kritik der norwegischen bzw. der europäischen Gesellschaft. Breivik ist nicht Nationalist. Er spricht nicht über die norwegische Gesellschaft, sondern er spricht über die europäische Gesellschaft. Und er will Europa vom Islam befreien. Und das schiebt er ja den Kulturmarxisten in die Schuhe. Ich erinnere mich dann eben an die jüdisch-marxistische Weltverschwörungstheorien bei den Nazis oder sowas. Aber das hat er den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst. Und das ist auch das Neue dann. Und die Frage ist dann, hat er allein agiert? Es gibt gewisse Hinweise, dass das dem nicht so ist. Mindestens sagt er das an mehreren Stellen. Allerdings hat man diese Stellen noch nicht überprüfen können bzw. keine Hinweise gefunden.
Thomas Widmer, die Gleichsetzung der Ideologie eines Anders Behring Breivik mit den politischen Programmen rechtspopulistischer, rechtsnationaler Parteien, ist das überhaupt zulässig? Ist das überhaupt richtig?
Also wenn man versucht, das zu erklären oder die Hintergründe zu erklären für eine solche Tat, sind im Prinzip drei Erklärungsbündel, die da wichtig sind. Das eine ist sicher mal liegt auf der individuellen Ebene, also da braucht es eine Person mit einer entsprechenden Prädisposition. Dann braucht es als zweites eine Opportunität, also es braucht die Möglichkeit, die Gelegenheit, das zu machen, also Verfügbarkeit von Waffen beispielsweise, von Sprengstoff, also entsprechend oder vielleicht Lücken auch in den Sicherheitsvorkehrungen. Und als drittes braucht es nicht unbedingt zwingend, aber es ist doch förderlich, ein entsprechender gesellschaftlicher Diskurs. Und hier spielen natürlich dann die politischen Parteien spielen hier eine zentrale Rolle, weil sie eben natürlich auch das Feld für eben einen so nationalkonservativen Diskurs, für einen fremdenfeindlichen Diskurs, für einen autoritären Diskurs und solche, die Ablehnung von Gleichstellung, Gleichberechtigung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen beispielsweise. Und da spielen die politischen Parteien sehr wohl eine Rolle.
Ingrid Meisel-Orebo in Stockholm, wird das jetzt in Skandinavien und in Norwegen auch so diskutiert, dass man sich fragt, ja, waren denn eventuell die politischen Programme, zum Beispiel der Fortschrittspartei, die in Norwegen ja sehr stark ist, gewissermaßen die Folie für eine solche Tat?
Bisher hat man sich diese Frage noch wenig gestellt. Es ist noch zu früh, das Attentat ist noch zu frisch, aber das wird kommen. Was man gleichzeitig aber gesehen hat, ist, dass die rechtspopulistischen Parteien entsetzt Abstand nehmen. Ein Exponent der Schwedendemokraten hat schockiert festgestellt, dass die Partei in diesem Manifest des Täters erwähnt wird. Man hat einen Vertreter der finnischen Rechtspopulisten, der war ein Finnen, gehört, der den Mail gekriegt hat vom Täter vorab. Er hat sich auch sehr schockiert gezeigt, was natürlich in dem Sinne einfach ist, weil der Täter eben so viele verschiedene Gedanken und Ideologien eingeflochten hat. Das macht es natürlich einfach für die Populisten, sich zu distanzieren.
Was halten Sie von dieser Distanzierung, Hans Stutz?
Die überrascht natürlich nicht. Das ist klar, dass so wie der politische Diskurs sowohl in Skandinavien wie auch in der Schweiz oder in Deutschland läuft, ist das ganz klar. Rechtsnationalisten müssen sich reflexartig davon distanzieren. Das ist das eine. Das andere ist, die Frage, ist es dann glaubhaft? Und da ist es natürlich nur beschränkt glaubhaft, weil, wenn man das überprüft, das habe ich vorhin gesagt, der Diskurs ziemlich ähnlich ist, den Breivik geführt hat und eben den Rechtsnationalen.
Thomas Widmer.
Also ich meine, was man sicher sagen kann, ist, dass die Verbindung jetzt auf der Ebene der individuellen Erklärung, also von die Psyche dieses Menschen, das hat keinen Bezug zu dem politischen Diskurs, oder? Auch bei den Opportunitäten spielt das eine geringere Rolle, aber beim gesellschaftlichen Diskurs spielt dieser Bezug schon eine Rolle. Und ich meine, es ist klar, dass eine etablierte Partei, die muss sich hier distanzieren, weil das ein Angriff gegen den Rechtsstaat ist, gegen Demokratie, gegen Offenheit, gegen die liberale Gesellschaft. Aber das heißt nicht, dass es hier nicht auch dann auf der inhaltlichen Ebene durchaus Bezüge gibt. Und von irgendwoher kommen ja diese Ideen, die teilweise ist es sogar nachgewiesen, dieser Einzeltäter, wenn er ein Einzeltäter ist, nicht von sich aus ist er auf diese Ideen gekommen. Er hat vieles auch abgeschrieben aus verschiedenen Quellen. Also von daher bestehen da auf der inhaltlichen Ebene sicher Bezüge.
Distanziert haben sich nicht nur die rechtskonservativen, rechtsnationalen Parteien, sondern auch die Blogger auf dem Internet. Und eine ganze Reihe von Foren haben sich kollektiv fast schon von ihm distanziert. Auch Persönlichkeiten, die unter Pseudonym in diesen Foren schreiben. Hans Stutz, auch hier eine große Distanzierung.
Das ist sicher. Es gab aber auch Leute, die da schon ein gewisses Verständnis für den Täter gezeigt haben, mindestens für die Motivation. Und vor allem dann auch eben die Frage ist, wer ist verantwortlich, eben, das ist die Gedankengänge von Muslimfeinden, wer ist verantwortlich für die muslimische Einwanderung in Europa? Oder, und dann kommt man dann eben zu Diskussionen, das sind die Linken. Und getroffen wurden das, und das war auch das Angriffsziel von Breivik, sind ja vor allem auch linke Institutionen oder linke Repräsentanten. Und da gibt es dann plötzlich eine Zwiespältigkeit im Diskurs. Klar ist selbstverständlich, es gibt wirklich nur ganz wenige Leute, die eben einen Massenmord von über 80 Personen überhaupt rechtfertigen wollen oder können.
Interessant ist ja, Thomas Widmer, dass das Internet hier eine große Rolle gespielt hat. Die Kontakte liefen über das Internet. Anders Behring Breivik hat über das Internet sich aufmunitioniert, ideologisch auch. Würden Sie sagen, man muss das Internet, gerade auch nach dieser Tat, besser kontrollieren, besser überwachen?
Das Internet ist natürlich insbesondere auch deswegen von großer Relevanz in diesem Zusammenhang, weil es zu einer Internationalisierung der Vernetzung führt. Was früher eher lokal, national organisiert ist, ist jetzt immer mehr, also die Grenzen sind immer durchlässiger geworden. Und es ist für mich nicht unbedingt zufällig, dass jetzt dieser Täter auf die europäische Ebene Bezug nimmt und nicht mehr auf die nationale. Also das ist für mich nicht überraschend, jetzt wegen der Überwachung. Ich meine, wenn man diese Szene etwas verfolgt, Herr Stutz weiß das besser als ich, da weiß man, da gibt es sehr, sehr viel. Und nur zum Glück, in sehr wenigen, sehr seltenen Fällen kommt es zu solchen Ereignissen. Und man kann, wenn man die offene Gesellschaft auch verteidigen will, nicht alle diese ganze Debatte unterbinden. Das ist, neben dem, dass es auch schwierig sein wird, das zu realisieren, ist es auch nicht unbedingt beabsichtigt, sondern es soll auch ein offener Diskurs stattfinden. Und man muss wahrscheinlich dann dies auch in Kauf nehmen, dass dann in Einzelfällen solche Dinge passieren. Wobei ich doch dann auch noch sagen will, dass es schon noch Möglichkeiten gibt, dass man auch dass diese Eintretenswahrscheinlichkeit von solchen Ereignissen etwas reduzieren kann.
Ingrid Meinzel-Orebo, die Tat hat in Norwegen stattgefunden und Norwegen, wie auch andere skandinavische Länder, sind bekannt dafür, dass es hier eine große Zahl rechtspopulistischer, rechtsnationaler Parteien gibt, die eine große politische Wirkung haben, bis zu 20-30% Wähleranteil. Könnten Sie uns mal die Gründe erläutern, warum gerade in diesen eigentlich so gut situierten, wohlgestalteten, demokratischen Staaten, wohlhabenden Staaten auch in Skandinavien, diese rechtsnationalen Parteien einen solchen Zulauf haben?
Man kann sagen, dass es historische Unterschiede gibt, wenn man diese vier Parteien in Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland betrachtet. In Norwegen und in Dänemark gehen die Wurzeln dieser Parteien in die 70er Jahre zurück. Das waren Protestparteien, die wandten sich gegen den hohen Steuerdruck, gegen den immer stärkeren Eingriff des Staates ursprünglich. Im Lauf der Jahre ist die Ausländerfrage dazu gekommen. Man hat die steigende Zahl von Asylsuchenden immer stärker in die Politik einfließen lassen. Dabei profitierte man auch von der Wirtschaftskrise. Man versuchte Asylbewerber den arbeitslosen Norwegen oder Dänen entgegenzustellen und fand da eine Response in der Bevölkerung.
Das heißt, es geht hier um Existenzängste, um Fragen auch des Mittelstandes, der von den Immigranten bedroht sein könnte?
Genau, es geht um diffuse Ängste eigentlich. Es sind oft Leute, die sich nicht mit dem neuen Fremden, mit der Globalisierung befassen können, nicht befassen wollen. Und die sich mit einfachen Antworten dieser Parteien zufrieden geben. Also wenn man Norwegen betrachtet, die Fortschrittspartei, die sammelt 23% der Wähler bei den letzten Wahlen. Also es ist eine etablierte Partei. Ich würde sagen, sie ist nicht braun gefärbt. Man hört eher selten wirklich rassistische Kommentare. Und das macht sie für viele Leute wählbar. Es hat die Politik verändert. Sozialdemokraten haben die Asylpolitik in den letzten Jahren verschärft. Was aber eigentlich nicht stattgefunden hat, ist, dass man wirklich eine Integrationsdebatte führt, dass man sich wirklich, dass man diese Ängste der Bevölkerung auch ernst nimmt.
Gibt es da Parallelen auch zur Schweiz, Thomas Widmer? Sehen Sie da Parallelen auch zu anderen Ländern Europas, dass hier rechtsnationale Parteien stärker werden, etablierte Parteien dann konservativere Haltung auch gegenüber Immigranten eintreten und so den politischen Diskurs verändern?
Hier gibt es sicher Parallelen. Also es gibt die nationalkonservativen Parteien, die rechtspopulistischen Parteien, die je nach Staat in etwas unterschiedlicher Schattierung auftreten und die in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man schon fast sagen, zunehmend Wähleranteile gewonnen haben. Sie sind sehr stark unterstützt, auch von Personen, die durch die Globalisierung als Globalisierungsverlierer auftreten, also die leiden unter der Internationalisierung der Gesellschaft, die Opfer sind dieser internationalen Gesellschaft. Und das ist, ob jetzt in Frankreich oder, es sind Spezialfälle jeweils, jedes Land, aber in Italien mit der Lega Nord, das sind alles Auftreten von solchen Phänomenen, die mit, wie die Forschung zeigt, mit Globalisierungsphänomenen zu tun haben. Und das gilt ebenso für die Schweiz auch wie für die skandinavischen Staaten und andere europäische Staaten, mit Ausnahme von Deutschland. Aus historischen Gründen ist hier diese Entwicklung eine etwas andere.
Das heißt aber nicht, Hans Stutz, dass gleichzeitig auch rechtsextreme Positionen deshalb zwangsläufig zunehmen müssten.
Nein, es gibt keinen Kausalzusammenhang zwischen Ansteigen von Rechtspopulisten und Ansteigen dann von rechtsextremistischen Subkulturen. Das lässt sich nicht beobachten. Auch hier ist es von Land zu Land verschieden. Die Schweiz hat hier sogar eine unrühmliche Vorläuferrolle gespielt, als sie eben einen militanten Rechtsextremismus hatte vor 20 Jahren, lange vor Deutschland beispielsweise und anderen Ländern. Aber das ändert sich und das hat jeweils verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist immer auch eben, welche Individuen sind führend in einer bestimmten Umgebung und wenn die zum Beispiel in den Knast kommen oder aussteigen oder sich zurückziehen, dann fallen Strukturen zusammen. Das hängt natürlich auch dann zusammen, die politische Großwetterlage.
Das heißt, es gibt hier keinen Kausalzusammenhang zwischen dem Aufkommen rechtsnationaler Parteien in den verschiedenen Ländern und dem Aufkommen rechtsextremer Positionen. Das heißt, die Rechtsextremen bilden eine Art internationale Subkultur, die sich selber nährt und auch selber generiert ein Stück weit.
Das ist so, aber sie agieren immer im großen Schatten der rechtsnationalen Parteien. Das schon. Aber es gibt keinen Zusammenhang jetzt eben, wenn rechtsnationale Positionen stärker werden, dass dann der Rechtsextremismus auch stärker wird. Das meine ich. Aber das andere ist, die Rechtsextremen sind ja häufig gar nicht mehr Nationalisten, sondern sie sind Rassisten, weil sie verteidigen nicht Schweden oder Norwegen oder die Schweiz, sondern sie verteidigen das weiße Europa. Gegen die Einwanderung aus den verschiedenen Kontinenten oder gegen die Einwanderung beziehungsweise auch gegen die einheimischen Muslime. Das sind die Punkte, die sie vertritt.
Ingrid Meissl-Orebo, die Rechtsextremen gewissermaßen im Schatten der rechtsnationalen, der rechtspopulistischen Parteien. Ist das eine Diskussion, die jetzt in Skandinavien geführt wird oder die auf die skandinavischen Länder zukommt, dass man sich hier fragt, ja, inwiefern müssen wir da ein Korrektiv anbringen?
Ich denke, diese Frage wird man sich stellen müssen. Die Rechtsextremen, gerade auch in Norwegen, das war eine sehr kleine, eigentlich vernachlässigbare Gruppe. Man sprach irgendwie von 100 aktiven Leuten. Der Sicherheitsdienst hat noch im Frühling gesagt, dass keine Gefahr drohe. Eigentlich von dieser Seite, man hat sich konzentriert auf den islamistischen Fundamentalismus. Ich denke mir, da wird auf jeden Fall auch länderübergreifend der Fokus verlegt werden.
Nun gibt es ja, und Sie haben sich intensiv damit beschäftigt, Thomas Widmer, eine ganze Reihe von europäischen Programmen, auch zur Eindämmung von Rechtsextremismus, von extremistischen Positionen. Es wird in allen Ländern versucht, Jugendliche in der Schule und so weiter zu erreichen, rechtsextreme Positionen zu entlarven. Offenbar nicht immer mit dem durchschlagenden Erfolg, den man sich erhofft hat, wie Sie herausgefunden haben.
Das ist richtig. Also diese Maßnahmen sind nicht immer zielführend, nicht immer effektiv. Mir scheint wichtig zu sein, das Grundverständnis dieses Phänomens ist teilweise etwas meines Erachtens nicht angemessen. Also meines Erachtens ist Rechtsextremismus ein Phänomen, das Teil der Gesellschaft ist. Und es ist nicht rechtsextrem oder nicht extrem die Frage, sondern wie viel an Rechtsextremismus vorhanden ist bei einzelnen Personen oder Gruppierungen. Und diese Ereignisse, solche Gewaltereignisse, die dann auch in den Medien große Aufmerksamkeit erhalten, sind die Spitze des Eisberges. Und wir sollten uns nicht nur mit der Spitze befassen, sondern wir sollten uns mit dem ganzen Eisberg befassen. Und wir sollten das kontinuierlich tun und nicht so ad hoc, punktuell, wenn gerade wieder so ein Ereignis passiert ist, sondern man sollte diesen ganzen Eisberg versuchen, im Auge zu behalten.
Und was heißt das?
Zu wenig gemacht. Also beispielsweise hat man auf der kommunalen Ebene beispielsweise hat man eine Skin-Gruppe, die irgendwie gewalttätig auftritt. Man lanciert ein Programm, ein Projekt, das wird dann gemacht und im nächsten Jahr und dann passiert nach Ablaufen dieses Projekts nichts, bis dann irgendwann wieder ein solches Ereignis auftritt. Und so kann man dieses Problem, glaube ich, nicht angehen, sondern man muss es kontinuierlich bearbeiten und dass man auch dann nachhaltige Erfolge hat, sonst wird das schwierig.
Es wird ja jetzt auch da und dort die direktdemokratische Frage so diskutiert, dass man sagt, ja eben gerade die direkte Demokratie gibt gewissermaßen so ein Stück weit ein Ventil auch für diese rechtsnationalen, vielleicht auch rechtsextremen Positionen, um mal sich äußern zu können, um die Frage ans Volk heranzutragen, ob man in die oder die andere Richtung gehen kann oder soll, zum Beispiel auch mit der Minarett-Initiative. Ist direkte Demokratie gewissermaßen so etwas wie eine Ventilwirkung für solche Positionen, Thomas Widmer?
Es kann schon eine Ventilfunktion auftreten, das ist schon denkbar, aber es ist auch das Umgekehrte denkbar, dass nämlich dieser Diskurs noch weiter gefördert und radikalisiert wird. Also ich würde meinen, dass ein direktdemokratisches politisches System ist vor diesen Entwicklungen nicht irgendwie gefeit, sondern ist dem genauso ausgesetzt wie andere repräsentative Systeme. Also ich glaube nicht, dass direkte Demokratie jetzt das Heilmittel wäre für Rechtsextremismus.
Hans Stutz. Ich teile diese Einschätzung. Es ist in der Tat so, also Menschenrechtsfragen können zu Ungunsten der Menschenrechte in direktdemokratischen Systemen entschieden werden. Die Minarettverbotsinitiative ist ein solcher Fall und wurde dann ja auch in den rechtsnationalen Muslimfeinden und auch bei Rechtsextremen sehr begrüßt und man hat dann plötzlich bei eigentlich autoritär orientierten Rechtsextremen ein Lob gefunden für die Direktdemokratie, was dann doch ziemlich eigenartig erschienen ist, auf die Dauer natürlich so nicht gehen würde und nicht umgesetzt werden könnte. Aber nichtsdestotrotz, die direkte Demokratie ist sowohl ein Ventil allenfalls, aber auch eine Gefahr. Und die direkte Demokratie muss trotzdem gesichert werden, auch wenn sie solche Gefahren hat.
Die Tat des Anders Behring Breivik sollte ja politische Wirkung haben. Das war seine erklärte Absicht. Meine Frage an Sie ist, nicht die beabsichtigte Wirkung des Herrn Breivik, aber andere politische Wirkungen wird diese Tat wohl haben. Die Frage zuerst an Sie, Ingrid Meissel-Orebo, in welche Richtung wird jetzt die politische Diskussion Ihrer Meinung nach in den skandinavischen Ländern gehen nach dieser Tat?
Man kann hoffen, dass das Massaker zur Folge hat, dass Politiker vielleicht wieder mehr auf ihre Rhetorik achten. Man hat in allen Ländern eigentlich gemerkt, dass durch die große Bedeutung der Rechtspopulisten sich der politische Dialog, der ist härter geworden. Selbst etablierte Parteien gebrauchen Begriffe, die sich nicht in dem Vokabular einer konservativen oder einer sozialdemokratischen Partei ziehen. Also man kann hoffen, dass vielleicht einerseits die Rhetorik ein bisschen größeren Stellenwert erhält und man kann auch hoffen, dass auch wirklich die Ängste dieser Leute, die hinter den Populisten stehen, mehr ernst genommen werden. Dass man die Integrationsdebatte ernster nimmt und nicht den Populisten ein großes Feld überlässt.
Hans Stutz.
Muslimfeindliche Positionen werden sie in den kommenden Monaten mindestens sehr schwer haben. Die Mobilisierung, die ja beabsichtigt ist, es gibt ja verschiedene Projekte in den nächsten Monaten, die werden es schwer haben und die werden dann allenfalls später wieder aufkommen können. Die andere Frage ist die Frage von der Integration oder wenn man sagt Globalisierungsverlierer, das heißt Leute verlieren ihren sozialen Status. Das heißt aber auch, die Sozialprogramme, die Angriffe auf die Sozialversicherungen etc., die fördern solche Ausschlussforderungen, eben Ausschluss von Migrantinnen und Migranten. Und da muss auch der Punkt angesetzt werden, eben, dass die gesamtgesellschaftliche Solidarität wieder vermehrt gepflegt wird.
Die gesamtgesellschaftliche Solidarität wieder in den Mittelpunkt. Thomas Widmer, wäre das auch Ihre Schlussfolgerung?
Glaube ich schon, dass es über eine gewisse Zeit hinweg ein gesellschaftspolitischer Diskurs sich etwas verändert und dadurch beeinflusst wird. Ich zweifle etwas an der Nachhaltigkeit dieser Veränderung. Was ich aber noch sehe als Konsequenz, ist sicher im Bereich dieser Opportunitäten, also der Gelegenheiten für solche Taten, werden sicher Maßnahmen ergriffen werden. Ob jetzt in Norwegen, weiß ich nicht so genau, aber generell wird man sicher versuchen, solche Ereignisse auch zu unterbinden mit Maßnahmen, wie sie bei terroristischen Anschlägen gepflegt werden, also Erhöhung der Sicherheit und so. Also in diesem Bereich wird man vermutlich auch tätig werden und gewisse Veränderungen, die dann auch nachhaltiger sein können, einleiten.
Ingrid Meissel-Orebo in Stockholm, Thomas Widmer, Hans Stutz, ganz herzlichen Dank.
Die Anschläge in Norwegen und der Rechtsnationalismus. Unter der Leitung von Christoph Keller diskutierten der Politologe Thomas Widmer von der Universität Zürich, Ingrid Meissel-Orebo, Skandinavien-Expertin der NZZ, sowie Hans Stutz, Experte für Rechtsextremismus. Sie können diese Sendung auf drs2.ch nochmals hören und Kontext dort auch als Podcast abonnieren. Morgen um diese Zeit steigen wir dann mit einem U-Boot in die Tiefen des Genfersees.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.